Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Seit vielen Wochen warten Museumsfreunde und Kunstliebhaber darauf, endlich die umfangreichen und bemerkenswerten Ausstellungen Lebensmenschen und Homecoming besuchen zu dürfen. Eine baldige Öffnung des Museums Wiesbaden erhoffen auch die Kuratoren Roman Ziegel-Gensberger und Peter Forster, ihre Mitarbeiter und nicht zuletzt der neue Museumsdirektor Andreas Henning, dessen Haus kurz nach seinem Dienstantritt wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurde. Hoffen wir also alle miteinander, dass das Warten bald ein Ende hat. In dieser Sendung möchten wir Sie jetzt schon auf Ihren zukünftigen Museumsbesuch einstimmen und haben deshalb die beiden Kuratoren eingeladen, die sich leidenschaftlich für ihre Sache engagieren und es mühelos schaffen, für ihre Künstler deren Werk und deren Leben Interesse zu wecken oder sogar Begeisterung zu entfachen. Roman Ziegel-Gensberger und sein Team haben 3,5 Jahre für die große Ausstellung Lebensmenschen gearbeitet. Die Werke von Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin, dem wegweisenden Künstlerpaar der Avantgarde, werden zum ersten Mal gemeinsam ausgestellt. Eine Initiative des Kurators. Herr Ziegel-Gensberger, wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass man sich glücklich schätzen kann, als junger Kunsthistoriker noch unbearbeitete Themen zu finden, also dass einem die vorhergehenden Kunsthistoriker-Generationen noch etwas übrig gelassen haben. Es ist tatsächlich ein Thema, das auf der Hand liegt. Ich meine, die beiden Künstler haben 29 Jahre verbracht miteinander. Und es mutet schon komisch an, dass das noch keiner angegangen ist, dieses große Projekt. Und darin liegt wahrscheinlich auch schon der Grund, weil es eben ein sehr umfangreiches Projekt ist. Man muss starke Partner haben, um ein solches Projekt angehen zu können. Alle müssen Zeit haben. Und es geht einfach nicht ohne die entscheidenden Figuren oder Institutionen. Und wir hatten eben einen glücklichen Moment, wo das alles geklappt hat, wo alles ineinander gespielt hat. Und dann muss man einfach die Chance beim Schopfe packen und durchziehen, wie man so sieht.
Trotzdem möchte ich noch mal fragen, ist das ein plötzlicher Einfall von Ihnen gewesen? Ein glücklicher Moment auch in Ihren Gedanken? Oder lag das schon für Sie auf der Hand, das irgendwann mal zu machen?
Also ich glaube, ganz ehrlich, es hatten schon ganz viele die Idee, das zu tun, aber keiner hat sich bis jetzt irgendwie ein Stück weit getraut, das zu machen, weil es eben ein so ambitioniertes Projekt ist, wo man eben vieles ins Boot bringen muss. Ich habe mir auch schon immer gedacht, meine Güte, das gab es ja eigentlich noch nicht, das müsste man mal tun. Und auch als es tatsächlich zu der Äußerung dieser Idee kam, ich war mit Frau Hoberg vom Limbachhaus zusammengesessen und ich habe sie einfach mal so besucht, ohne Hintergedanken eigentlich. Und als wir uns verabschiedet haben, vor 3,5 Jahren, das war, ich weiß noch, einem schönen Spätsommertag auf der Terrasse vom Lehmbachhaus, sage ich noch zu ihr, was man eigentlich mal machen könnte, ist doch Marianne von Werefkin und Alexei von Jawlensky. Das gab es noch nie, habe ich gesagt. Und dann schaut mich Frau Hoberg an und sagt so, spannend, hat sie gesagt. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir auseinandergegangen sind und 2 Wochen später ruft sie mich an und sagt, ob das denn ernst gemeint war von mir und dass sie im Haus mal rumgefragt hätte, dass sie tatsächlich auch das spannend finden als tolles Projekt und ob man das nicht mal einpreisen könnte, sich das Ganze anschauen. Und dann waren wir schon zu zweit.
Welches Konzept haben Sie?
Wir haben 4 Abteilungen, 2 große mit München und Münchner Phase und Schweizer Jahre gemeinsame und 2 kleinere Abteilungen als Auftakt St. Petersburg in Russland und dann die getrennten Wege in Ascona und Wiesbaden.
Wir gucken uns jetzt mal die einzelnen Räume etwas näher an. Sie haben die Ausstellung Lebensmenschen genannt. Also der gemeinsame Lebensweg der beiden begann 1892 und endete in Russland 1896, wie Sie gesagt haben. Also diese Zeitspanne war sehr kurz, aber sehr wichtig.
Also für uns war es tatsächlich auch eine überraschende Erkenntnis, dass Frau Hoberg und ich, die wir die Ausstellung gemeinsam kuratiert haben, natürlich irgendwie insgeheim davon ausgegangen sind, die beiden Künstler sind sich künstlerisch am nächsten, natürlich in Murnau, bei dieser großen Zeit des Blauen Reiters und der Neuen Künstlervereinigung München. Aber wir haben dann relativ schnell begriffen, also künstlerisch stehen sie sich da gar nicht mehr so nahe. Am nächsten standen sie sich tatsächlich künstlerisch in dieser frühen Phase in Russland. Da sind tatsächlich die Bilder so nah beieinander, dass man sie kaum auseinandererkennen kann, wer was gemalt hat. Ob das Bild jetzt von Marianne von Werfkin oder von Alexej von Jawlensky ist, von den wenigen, die wir kennen, kann man kaum einen Unterschied feststellen in dem Sinne. Das heißt, sie waren sich künstlerisch am nächsten in dieser Phase, in diesen 4 Jahren und wahrscheinlich auch menschlich am nächsten. Und das war tatsächlich etwas, was man auch erstmal verdauen muss, weil es schon ein Stück weit überraschend ist.
1896 ist diese Zeit zu Ende. Die beiden beschließen, wegzugehen, und zwar nach München. Diese Ereignisse sind in diesem Jahr besonders bemerkenswert. Also dieser Umzug, einmal kam das Dienstmädchen ja mit, Helene, die dann später eine große Rolle spielen wird, wie wir wissen. Und zweitens, dass Werefkin aufgehört hat zu malen. Was bedeutet das in der Zukunft?
Also es ist ja so, dass wir natürlich hier mit historischem Bewusstsein an die Sache herangehen müssen und uns ein bisschen in die Zeit hineinversetzen. Marianne von Werefkin hat schon sehr klar gesehen, dass es Frauen in der Kunst schwer haben, gerade auch in ihrer Zeit. Und sie wollte unbedingt die Kunst erneuern und auf neue Beine stellen, auf neue Füße stellen, neue Ufer erreichen. Und sie hat sehr klar gesehen, dass es für eine Frau ungleich schwerer ist als für einen Mann. Und sie hatte eben dieses große Talent bei sich, mit dem sie liiert war, und hat erhofft, dass wenn sie zurücksteht, quasi und alle Zeit quasi darauf verwendet, Alexej von Jawlensky nach vorne zu bringen, dass er das tut, dass sie das durch ihn erreicht. Das war ihre Idee.
Was meinte sie denn mit Kunst erneuern? Was wollte sie denn erneuert haben und welche Vorstellungen hatte sie davon?
Ja, es gibt sehr früh schon Aussagen von ihr, dass sie unbedingt auch das Emotionale in die Kunst hineinbringen wollte. Und das ist natürlich etwas, was die Zeit, die aktuelle Kunstströmungen angesehen hat. Dann ging es doch immer noch darum, die Dinge realistisch, fotografieähnlich auf die Leinwand zu bringen. Und das schließt natürlich ein Stück weit auch das Gefühl, dass man erlebt quasi und in die Kunst hineinbringen will, aus.
Und sie meinte aber, sie könnte das nicht schaffen, dieses Neue in die Kunst zu bringen.
Ich weiß es nicht, ob sie meinte, dass sie es nicht schaffen könnte. Ich glaube nur, dass sie klar gesehen hat, dass es als Frau ungleich schwieriger ist, das umzusetzen, weil man eben auch anders wahrgenommen wird, weil man halt auch oft vergessen wird als Frau. Damals noch viel, viel mehr, als das immer noch heute teilweise der Fall ist. Und von daher mag das der Grund sein. Ob wir das hundertprozentig nachvollziehen können, ist halt auch ein weitreichender Schluss, der für uns heute sehr, sehr schwierig ist zu verstehen. Jemand gibt das, was ihm am wichtigsten ist, auf der Sache willen, quasi für etwas anderes. Also schon auch etwas, wo man den Hut ziehen muss. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass man natürlich, wenn man das klar sieht, wie Marianne Fröfkin das eigentlich gesehen hat, dass das eigentlich auch nicht funktionieren kann. Dessen muss sie sich ja eigentlich auch klar gewesen sein. Weil wenn sie quasi einen so sehr an die Hand nimmt, wie sie es vorhatte, und der das genau immer nur tut, was man selber will, dann kann das ja keine große Kunst sein am Ende. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Jawlensky hat natürlich einen eigenen Kopf gehabt, hat ab einem gewissen Punkt natürlich absolut seine Kunst und seinen Weg verfolgt. Und da sind wir natürlich auch an dem spannenden Punkt. Die nächste Frage, die natürlich von Ihnen bestimmt gleich gekommen wäre, ist, warum fängt sie denn wieder an zu malen?
Ja, aber die Antwort kann man sich sehr gut selbst geben, weil sie gemerkt hat, das funktioniert nicht, dieses Arrangement. Es ist die Frage, wieso es so lange gedauert hat, dass sie 10 Jahre durchgehalten hat, bis sie wieder angefangen hat zu malen.
Also es gibt 2 Dinge, die da zusammenkommen. Einerseits das Private, das gelinde gesagt pikant war, und dann natürlich auch das Künstlerische. Marianne von Werefkin hat sehr wohl begriffen, dass an einem gewissen Punkt, das war so spätestens um 1904 herum, dass Alexej von Jawlensky andere Interessen verfolgt, künstlerisch, als ihr vorgeschwebt haben. Und daraus hat sie letztlich den einzig richtigen Schluss gezogen und hat gesagt, okay, wenn er nicht so den Weg geht, wie ich es gerne hätte, dann muss ich es selbst machen. Und das ist ja das große Glück, dass sie wieder den Pinsel in die Hand genommen hat 1906, weil sonst würden wir heute nur von der Förderin sprechen, wenn wir Marianne von Werefkin erwähnen und nicht von der Künstlerin Marianne von Werefkin.
War das ein schleichender Prozess?
Also ich glaube, es war ein schleichender Prozess. Es ist ihr schon unterschwellig immer mal wieder bewusst geworden. Man merkt schon relativ bald, dass das, was sie ihm eingeflüstert hat, er seinen Weg absolut geht, aber es gab wohl einen Moment, wo man sagen könnte, da muss es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen sein. Sie haben in München bei einem Komponisten und Sammler, der heißt Felix vom Rath, das allererste Paul Gauguin-Gemälde im Original gesehen. Erstmals. Und Marianne von Wrefgen war unglaublich begeistert von diesem Gemälde und hat gesagt, das ist genau der Weg, den muss man gehen, das ist der Weg in die Moderne hinein. Und Alexej von Jawlensky hat auch die Qualität und die Vorzüge von Paul Gauguin erkannt, hat das auch geschrieben in seinen Lebenserinnerungen, dass er das wunderbar fand. Aber wir wissen, er hat nicht darauf reagiert. Während Marianne von Wrefgen immer gesagt hat, schau dir den Gauguin an, arbeite wie Gauguin, hat er gesagt, nein, stopp, ich habe gerade erst eben mich auseinandergesetzt und entdeckt den großen Künstler Vincent van Gogh. Einer, der mit impulsiver Leidenschaftlichkeit, mit temperamentvollem Pinselstrich an seine Bilder herangeht. Und ich bin mit Van Gogh noch nicht fertig. Und Marianne von Wrefgen konnte es nicht abwarten und hat gesagt, okay, also ich setze mich gleich mit Paul Gauguin auseinander.
Wir kommen jetzt mal zu dem Privaten. Das ist ja hochinteressant. Was war das für eine Zeit?
Alexej von Jawlensky und Marianne von Wrefgen gehen 1896 nicht zu zweit nach München, sondern es kommt das Dienstmädchen der Marianne von Wrefgen mit, Helene Nesnakomow, wie sie heißt. Und die spielt eine große Rolle, weil nämlich spätestens um 1900 herum sind Jawlensky und Helene Nesnakomow ein Liebespaar geworden. Und das wissen wir deshalb, weil 1902 im Januar der Sohn Andreas Nesnakomow Jawlensky auf die Welt kommt. Das ist natürlich eine bekannte Situation insgesamt, muss man sagen. Und das verkompliziert natürlich alles. Also man ist gemeinsam nach München gegangen und plötzlich steigt das Dienstmädchen auf innerhalb der Beziehung. Und ja, und plötzlich ist man eine Ménage à trois, eine komplizierte.
Für Marianne von Wrefgen ist das Dienstmädchen aber immer das Dienstmädchen geblieben. Helene war ja auch zuständig für die Haushaltsführung.
Genau, und das ist eigentlich auch so ein Stück weit die Krux an der ganzen Beziehung, das muss man so sagen. Letztlich ist es so, dass die beiden, Jawlensky und Wrefgen, irgendwann sich natürlich einmal zusammengesetzt haben müssen und gesagt haben, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit uns? Jetzt gibt es die Helene, nicht nur, dass sie die Geliebte ist, sondern jetzt gibt es auch noch das Kind und so. Und die beiden, bin ich mir ganz sicher, haben über den Kopf von Helene hinweg beschlossen, doch zusammen zu bleiben. Und das war möglicherweise am Anfang noch ganz einfach und natürlich schlimm für beide Seiten quasi, weil natürlich die Stimmung nie besonders gut gewesen sein dürfte in der Wohnung. Aber je älter der Sohn geworden ist, umso komplizierter ist natürlich die Beziehung geworden. Umso enger ist die Helene und der Jawlensky geworden, umso mehr ist diese Ménage à trois, die man hatte, plötzlich eine Beziehung zu viert geworden. Andreas Jawlensky ist älter geworden. Und je älter er geworden ist, umso mehr ist Marianne von Wrefgen an den Rand gerückt, quasi innerhalb dieser Black Box, wenn man so möchte. Und umso mehr ist sie wahrscheinlich innerhalb der Beziehung auch vereinsamt. Und das mag auch ein Grund gewesen sein, warum sie natürlich gesagt hat, okay, jetzt habe ich künstlerisch den Einfluss verloren auf Alexej Jawlensky. Ich habe ein Stück weit auch den, auch natürlich, privat hat sich das natürlich verschoben und verändert. Und das ist auch der Grund, dass man dann halt vielleicht auch sagt, okay, jetzt nehme ich meine wirkliche Leidenschaft wieder in Angriff und male wieder. Und man muss aber sagen, dass genau diese persönlichen Verwerfungen und Schwierigkeiten, und das ist ja nicht nur eine komplexe Beziehung, sondern tatsächlich eine komplizierte Beziehung gewesen, sicherlich auch inspirierend war insgesamt für die beiden. Also einerseits, dass sie sich künstlerisch durchwegs geschätzt haben. Jeder hat den anderen geschätzt und konnte sich auch schätzen, weil jeder ja sehr eigenständig war in der Kunst. Und das andere ist, dass Marianne von Wrefgen aus diesen Beziehungsproblemen, die es gab, auch Inspiration gezogen hat. Ihre stärksten Bilder sind mitunter diejenigen, wo sie genau das thematisiert in ihrem Werk. Und das ist natürlich sehr viel Emotion, die sie dann auch genau das, was sie wollte, auch hineinbringt in die Welt. Von daher hat dieses lange Zusammenstehen der beiden Künstler eigentlich diese beiden großartigen Werke auch erst wirklich ermöglicht.
Gibt es Unterschiede im Werk von Wrefgen und Jawlensky? Unterschiede in ihrem Stil, in dem, was sie malen, die Gegenstände, die Motive?
Also beide sind sich ja ganz ähnlich in ihrem generellen Kunstwollen. Sie wollen die Emotion in die Bilder, in ihre Bilder einbringen. Jeder tut das auf seine eigene Weise. Marianne von Werefkin versucht, den Betrachter zu packen, indem sie anekdotisches, narratives, erzählerisches in dem Bild aufruft. Immer so eine Geschichte antippt mit ihren Figuren, die stehen, die man als Betrachter sofort im Geiste weiterdenkt. Also es fallen einem sofort verschiedene Möglichkeiten der Erzählung an, um dieses Bild im Geiste weiter auszumalen. Also der Betrachter ist plötzlich ganz nahe an dem Bild dran. Die Grenze zwischen Bild und Betrachter hebt sich auf dadurch. Und Jawlensky macht das auf eine sehr sensible, impulsive Art mit seinen Farben, mit seiner malerischen Kraft, dass man sofort emotional angerührt ist und dass man sich gar nicht erklären kann, warum man sich nicht lösen kann von dem Bild. Und auch hier wird genau diese Grenze zwischen Bild und Betrachter aufgelöst und strebt damit auch in die seelische Tiefe der Gegenstände vor, durch die Malerei quasi und durch die Farben, die er einbringt. Und das sind eben grundsätzliche Unterschiede. Bei Werefkin erzählerisch, Jawlensky erzählt nichts in seinen Bildern. Es treten kaum mal zwei Figuren gleichzeitig auf. Ist wirklich ganz statuarisch, aber eben aufgeladen durch seine unglaubliche Farbverständnis. So.
München war insgesamt eine sehr wichtige Phase, also was heißt Phase, die waren ja sehr lang in München, im Leben und im künstlerischen Leben von den beiden. Am Anfang hat Marianne von Werefkin ja noch nicht gemalt, aber sie hat einen Salon geführt, was ja auch eine sehr wichtige und anspruchsvolle Tätigkeit war, als Saloniere tätig zu sein. Also die Wohnung war Treffpunkt für Künstler, Literaten, Intellektuelle, für ganz München. Was hat sich daraus entwickelt?
Dieser rosafarbene Salon, den Marianne von Werefkin als intellektuellen Zirkel in der Giselastraße 23 geführt hat, ist wirklich so eine Brutstätte gewesen für neue Ideen, letztlich auch einfach überhaupt die neue Künstlervereinigung München, wo dann eben so berühmte Künstler wie Wassily Kandinsky und Gabriele Münter plötzlich sich zusammengefunden haben. Ich spreche auch gerne von Marianne von Werefkin als die Magierin der Avantgarde. Sie hat da wirklich das Netzwerk gemacht. Heute würde man von einer Influencerin sprechen, die alles zusammengebracht hat, neugierig war auf interdisziplinäre Kreativität. Und genau aus solchen Zirkeln sind dann neue Ideen entsprungen. Und dazu gehört aber zu diesem kunsttheoretischen Teil, wo eben alles zusammenkommt, gehört aber unabdingbar praktisches Arbeiten. Und das war etwas, was in Murnau geschehen ist. Und das sind ich spreche auch gerne von dem Wunder von Murnau, 1908, 1910, das sind die drei Sommer, die zu viert verbracht haben, Gabriele Münter, Wassily Kandinsky und Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky. Und eigentlich ist das die Geburtsstunde des Expressionismus in Deutschland, weil man hier quasi das Theoretische, was man hatte, mit dem Praktischen verbunden hat. Und genau da kommt Jawlensky ins Boot, der eben malerisch impulsiv war und das alles, was vorher gesprochen wurde, einfach gemacht hat. So. Und die anderen mitgerissen hat, die anderen Künstler. Im Nachhinein wissen wir von Gabriele Münter, dass sie gesagt hat, ja, ihr wurde Vincent van Gogh durch Alexej von Jawlensky vermittelt. Die Leidenschaftlichkeit von Van Gogh. Und das ist genau Emotion in die Kunst hinein. Und sodass man tatsächlich sagen muss, dass in Murnau die Tür in die Moderne aufgestoßen wurde, nur mit diesen vier Künstlern. Einem alleine wäre es nicht gegeben gewesen, das zu tun. Und es musste eben dieser glückliche Moment sein, diese Fügung dieses künstlerischen Austausches vor Ort. Und jeder hat sein Schärflein dazu beigetragen, dass das gelungen ist. Sehr schön. Das heißt, dass sich die Farbe vom Gegenstand löst, dass die Perspektive aus den Bildern rausgenommen wird, dass man vor Ort impulsiv an die Gegenstände herangeht und tatsächlich seine Leidenschaftlichkeit durch die Farbe explosiv ausdrückt. Das sind so Dinge, die eben die Errungenschaften sind und die dann eben auch ganz schnell sich verbreitet haben in ganz Deutschland. Die neue Künstlervereinigung München wurde gegründet 1909. Marianne von Werefkin als sicherlich die Ideengeberin. Erster Vorsitzender war Kandinsky, zweiter Vorsitzender war Jawlensky. Und daraus ging ja dann letztlich zwei Jahre später der Blaue Reiter hervor.
Also Murnau war die entscheidende Phase in der Geschichte der Kunst, kann man auch sagen.
Mit Sicherheit, genau. Und das Schöne ist, wenn man jetzt so sagt, das gibt ein so schönes Bild, wenn man die Kunstgeschichte als ein großes Zahnräderwerk sieht, das sich so ineinander greift und fortsetzt, das eine bringt das andere zum Laufen und so. Dann war Werefkin und Jawlensky tatsächlich nicht nur ein kleines Zähnchen an einem Zahnrad, sondern sie waren tatsächlich diejenigen, die das Zahnrad ein Stück weit weitergedreht haben. Also tatsächlich ganz entscheidend für die deutsche Kunstgeschichte.
Ist es eigentlich die wichtigste Zeit, dass man sagen kann, was nachher kam, war sehr interessant natürlich und man hat sich weiterentwickelt, alle haben sich weiterentwickelt, aber es ist nicht so etwas von zentraler Bedeutung mehr passiert.
Also wir in Wiesbaden können uns sehr glücklich schätzen. Wir haben mit Alexej Fenin-Wilensky einen Künstler hier am Haus, den wir vertreten und bewahren hier, der tatsächlich zweimal die Kunstgeschichte gedreht hat, vorangebracht hat. Die meisten Künstler schaffen das gar nicht in ihrem Leben. Und Jawlensky macht das zweimal. Einmal eben, indem er ein Teil ist in Murnau, der den Expressionismus hat auferstehen lassen oder gemacht hat. Und das andere ist, dass er quasi das serielle Arbeiten, die offene Serie in die Kunstgeschichte eingebracht hat. Und das ist eben maßgeblich in Wiesbaden entstanden. Also Wiesbaden ist hier tatsächlich ein Ort, der quasi wichtig war für Jawlensky und das serielle Arbeiten in die Kunstgeschichte eingebracht hat. Also hier nochmal quasi. Also das ist schon enorm, muss man sagen. Also Andy Warhol, Onca Vara, Josef Albers mit ihren Wiederholungen, mit ihren Denken in Variationen, in Reihen, wäre ohne Jawlensky eigentlich nicht denkbar.
Wir gehen jetzt nochmal in die Biografie zurück. 1914, Erster Weltkrieg, die beiden müssen aus Deutschland weg und damit verändert sich auch alles Mögliche. Also das Geld wird knapp, sie leben sehr beengt, das sind ja ganz schwierige Lebensverhältnisse, die sie dann durchgemacht haben. War das schon eigentlich der Anfang vom Ende?
Da streitet sich die Kunstgeschichte ein bisschen. Es ist ja so, dass das Anfang vom Ende schon eineinhalb Jahre oder ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg beginnt, der Beziehung zwischen den beiden. Es war wirklich teilweise unerträglich, ist es geworden. Marianne von Werefkin geht 1913 im Oktober nach Litauen zu ihrem Bruder und bleibt für 10 Monate in Litauen. Jawlensky reist hinterher und möchte, dass sie zurückkommt und dass sie es nochmal miteinander probieren. Erfolglos, er kommt zurück nach München ohne sie. Und sie kommt erst im Juli 1914 nach München zurück, nach einer 10-monatigen Trennung. Und wir wissen gar nicht heute, ob sie kommt, um die Koffer zu packen, um quasi die Zelte in München abzubrechen und nach Russland zurückzugehen, oder ob sie es nochmal probieren möchte. Denn wenige Tage später bricht der Erste Weltkrieg aus. Und dann ist es wie so oft, wenn ein gemeinsamer großer Feind plötzlich auftritt, schließen sich die Reihen und man packt nochmal zusammen, reißt sich zusammen und geht gemeinsam in dieses Wagnis Schweiz, das quasi die Rettung ist erst einmal, die neutrale Schweiz. Und die Brüche, die aber da waren, schließen sich aber nur oberflächlich. So kann man sich das vorstellen. Und natürlich ist es so, das, was Sie gesagt haben, trifft es sehr genau. Erst hat man ein unglaubliches, mondänes Leben, großbürgerlich in München gehabt und plötzlich findet man sich in der Schweiz in einer 2,5-Zimmer-Wohnung mit Helene Nesnakomov, mit dem Teenager Andreas Jawlensky in einer Wohnung auf sich zurückgeworfen, in einer drangvollen Enge. Ich glaube nicht, dass es lang hat auf sich warten lassen, bis die Streitereien wieder losgegangen sind. Also von daher, ganz klar, es ist eigentlich der Weg, dass es diese Beziehung auseinanderreißen muss, ist eigentlich vorherbestimmt.
Findet sich diese Situation auch in der Kunst wieder?
Es gibt ja dieses eine berühmte Bild von Marianne von Werefkin, das auf 1917 datiert ist, der sogenannte Liebeswirbel. Da steht eine weiße Frau im Zentrum eines ganz kosmisch aufgeladenen Landschaft, die wirklich ganz viele Schwünge in sich hat und etwas, was, als ob man in den Sternenhimmel hineinschaut. Und um diese Frau, die alleine im Zentrum des Bildes steht, gibt es ganz viele Paare, die sich mehr oder weniger lieb haben, aber die zusammenstehen. Und das könnte schon auch etwas sein, das lässt sich natürlich sofort übertragen auf das echte Leben. Marianne von Werefkin hat schon wahrgenommen, dass um sie herum lauter Liebespaare waren. Also Paul und Lili Klee haben sie öfters in der Schweiz besucht. Dann hat Alexander Sacharow, der große Tänzer, seine Lebensgefährtin Clotilde von Derb geheiratet, die auch immer um sie herum waren, die teilweise sogar in Zürich nebeneinander gewohnt haben. Und dann natürlich Helene und Alexei Jawlensky, die quasi auch ein Liebespaar waren, zusammen um sie herum und sie als einsame Figur, das spiegelt natürlich das wider.
Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass 1914 schon so eine Art Agonie begonnen hat, die dann ihr Ende hatte mit der endgültigen Trennung 1921.
Absolut. Also ich glaube, dass der Umzug in die Schweiz hinein, dass es da eigentlich dann schon nach und nach losging. Am Anfang war man noch damit beschäftigt, alles wieder zum Laufen zu bringen, dass man wieder Malmaterial bekommt und so weiter. Und jeder war mit dieser Situation beschäftigt. Und so, und dann als das gesettelt war, dass man wieder gearbeitet hat und plötzlich war es wieder eng, da musste man sich auch umziehen, man musste aus dem engen Genfer See raus, quasi, wo man gelebt hat, aus dem Saint-Près und ist nach Zürich gezogen, wo es wieder alles weiter war, wo man wieder atmen konnte. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass es so ist. Und dann, es gibt einen Moment in der Beziehung von Jablonski und Werefkin, wo ich denke, das könnte der letzte glückliche Tag gewesen sein. Es ist tatsächlich die Hochzeit der sehr guten Freunde von Jablonski und Werefkin, nämlich Alexander Sacharow und Clotilde von Derb, heiraten am 25. Juli 1919 in Zürich. Und da waren sie nochmal alle zusammen. Und danach geht Werefkin 3 Monate als Bühnenmeisterin mit dem Tänzerpaar Sacharow-Derb auf Reisen. Sie ist quasi diejenige, die die Bühnenbilder arrangiert. Und zurück in Ascona, wo sie gelebt haben, bleibt Jawlensky mit Helene und dem Andreas. Und ich glaube, dass die Streitereien so schlimm gewesen sind, im Vorfeld immer schon, dass endlich man zur Ruhe gekommen ist und gesagt hat, halt stopp, was wollen wir eigentlich? Und dass man sich zusammengesetzt hat und sagt, so, eigentlich wollen wir jetzt auch einmal gemeinsam eine Familie gründen. Und quasi unter dem Vorbild der glücklichen Sacharow und Clotilde von Derb, dieser Hochzeit, die ihnen vor Augen stand, hat man dann quasi in Abwesenheit von Werefkin gesagt, okay, halt stopp, lasst uns heiraten. Und auch den Sohn legitimieren, den Andreas Jawlensky. Und auch aus dieser unsäglichen Situation herauskommen, dass die Marianne von Werefkin die Helene ja immer noch als Dienstmädchen begriffen hat. Und so, das ist ja auch sehr, 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 sehr schwierig. Und Jawlensky schreibt auch einmal in einem Brief an Galka Scheier, dass doch die Helene jetzt auch schon so groß geworden ist und die Werefkin behandelt sie immer noch wie ein Dienstmädchen. Und dass das natürlich für alle Seiten nicht mehr tragbar war letztlich. Und eigentlich dieser Schnitt, den Jawlensky vollzogen hat, eigentlich ein Schnitt war, der vollzogen werden musste und natürlich für beide Seiten nicht gut war. Werefkin war natürlich tief getränkt, war enttäuscht von Jawlensky, hat die Verbindung abgebrochen. Jawlensky hat das bereut bis zum Schluss, hat immer täglich an Werefkin gedacht, auch etwas, weil das sein Lebensmensch gewesen ist, von dem er sehr profitiert hat, der ihn hat vorangebracht quasi und dem er auch natürlich immer zutiefst, auch künstlerisch natürlich immer zutiefst dankbar gewesen ist.
Und das Interessante ist auch, dass in dem Moment, als Marianne von Werefkin stirbt, Alexei von Jawlensky gelähmt ist.
Ja, das ist
endgültig
ja...
Endgültig gelähmt ist, zu diesem gleichen Zeitpunkt.
Das ist ja, es ist irgendwie so, plötzlich wirkt das alles so schicksalhaft, dass tatsächlich als Marianne von Werefkin Anfang Februar 1938 stirbt, wir wissen, dass Jawlensky seine letzte Zeichnung, also die heute bekannt ist, auf Ende Januar 1938 datiert. Und das ist ein Selbstbildnis quasi. Damit endet das Schaffen von Alexei von Jawlensky, als Marianne von Werefkin stirbt. Eigentlich auch irgendwie rührt einen das an, sage ich jetzt mal.
Roman Ziegel-Gensberger, vielen Dank.
Ja, mich hat sehr gefreut, bei Ihnen zu sein.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Bei uns geht es heute um die beiden großartigen Ausstellungen im Museum Wiesbaden. Die Stadt kann mit 2 international bedeutenden Künstlern aufwarten. Alexei von Jawlensky ist 1941 in Wiesbaden gestorben. Der andere, Ludwig Knaus, ist 1829 hier geboren. Vielen Wiesbadenern ist der in seiner Zeit sehr erfolgreiche Genremaler allerdings eher unbekannt. Der Kurator Peter Forster, der die Schau Homecoming zusammen mit Rebecca Krämer verantwortet, will das ändern. Herr Forster, wenn man nur den Namen Ludwig Knaus bei Ihnen erwähnt, geraten Sie sofort ins Schwärmen.
Absolut, und zwar völlig zu Recht.
Warum eigentlich?
Also ich bin bekennender Knausianer, also deswegen kann ich auch nichts mehr wertfrei zu ihm sagen. Ich habe mich in Ludwig Knaus sehr schnell verliebt. Ich habe Zeichnungen von Knaus gesehen und also erstmal vorneweg, dass das nicht in falschen Kontext kommt. Knaus ist ein brillanter Maler, ja? Aber er ist ein wunderbarer Zeichner. Und ich habe zuerst angefangen, mich in seine Zeichnungen zu vergucken. Da ich bei ihm ja sowieso nur in Superlativen spreche, mag man mir alle großen Vergleiche bitte gleich wieder verzeihen. Er ist neben Adolf von Menzel im 19. Jahrhundert der beste deutsche Zeichner gewesen. Er hat sich unendlich viel mit Papier auseinandergesetzt. Er hat wirklich alle seine Bilder ganz stark vorkomponiert. Man spürt einen unglaublich facettenreichen Strich, ja. Und das alles wird dann in Malerei übersetzt und dann oft anders. Also die Unterschiede zwischen seinen Zeichnungen und seiner Malerei, finde ich, sind schon bemerkenswert. Er ist etwas, nennen wir es positiv gesehen, sachlicher in seiner Malerei. Aber in seinen Zeichnungen ist er komplett frei und da fliegt also wirklich der Bleistift nur so übers Papier. Und die Ausstellung versucht auch genau das zu zeigen. Also all die Besucher, die ja dann noch kommen werden, werden feststellen, dass wir 100 Zeichnungen auch in die Ausstellung mit hinein integriert haben. Also zum Teil flächendeckend, also an die Wände gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich mich genauso frei also ausgetobt, wie es Knaus eben auch auf dem Papier gemacht hat. Und das im Zusammenspiel mit seinen Malereien zu sehen und seinen Ölskizzen, da gibt es ja nämlich dann auch noch eine weitere Facette, das ist, glaube ich, allergrößte Kunst. Und seitdem verfolge ich also diesen Künstler. Und hier erstmal innerhäusig natürlich, was haben wir hier gehabt an Bestand? Und mein Ziel war es natürlich immer, ihn zu präsentieren. Wobei ich einschränkend sagen muss, die erste Ludwig Knaus Ausstellung, die ich gemacht habe, war 2014, ja, ein Lehrstück. Ganz bewusst so betitelt, weil es ganz dezidiert darum geht, den Aufstieg und Fall einer herausragenden Künstlerpersönlichkeit also zu dokumentieren. Daher eben auch dieser Titel. Es ist wirklich ein Lehrstück, wie ein Künstler kometenhaft aufsteigt und dann noch zu Lebzeiten seinen eigenen Niedergang durchaus erleben muss. Aber nicht nur den Niedergang von sich selbst, sondern für die Gattung, für die er stand. Das ist das Entscheidende. Also die Genremalerei war, also schon ab 1870 schon hatte sie schwieriges Fahrwasser.
Erklären Sie bitte mal, weil das sicher nicht jeder weiß, was ist die Genremalerei?
Die Genremalerei ist nichts anderes als der Zauber des Alltäglichen. Es geht wirklich darum, das Alltägliche, also das, was unseren Alltag auszeichnet, in narrativer Form darzubieten. Ja, das sind wirklich ganz alltägliche Szenen. Und Knaus hat sich dann relativ schnell spezialisiert innerhalb der Genremalerei auf das einfache Bauernvolk. Ja, das heißt also, seine Hinwendung dazu hat seine größten Genremalereien in dieser Zeit also hervorgebracht.
Jetzt haben wir 2020 und es gibt schon wieder eine Ausstellung. Das ist ja interessant, dass das so schnell geht. Also die Leidenschaft ist so groß bei Ihnen, Herr Forster.
Ja, das eine bedingt das andere, wie die Kunstgeschichte doch gerne aufeinander aufbaut. 2014 hatte ich das große Glück, also bei dieser Ausstellung verschiedene Bekanntschaften machen zu dürfen. Also Sie müssen sich das alles vorstellen, wir machen Ausstellungen und wir kriegen Resonanz. Also in erster Linie natürlich von unserem Publikum, aber wir erhalten natürlich dann auch Kontakte zu Menschen, die sich wiederum mit dieser Kunst auseinandersetzen oder Beziehungen zu dieser Kunst haben. Und 2014 habe ich Herrn Dr. Eckhard Grohmann kennengelernt. Also Herr Grohmann oder Herr Grohmann ist eine ganz zentrale Figur für diese Ausstellung, die wir jetzt machen. Das war die eine Bekanntschaft. Die andere war aber, dass ich die Bekanntschaft machen durfte zu einer Urenkelin von Ludwig Knaus, die noch Teile des Nachlasses von Knaus ihr eigen nennen darf, also zusammen mit ihrem Bruder. Und bereits 2014 haben wir dort eine Beziehung aufgebaut, die dazu geführt hat, dass wir diesen Teil Nachlass als Dauerleihgabe im Museum Wiesbaden haben. Und Mr. Grohmann besitzt ein eigenes Museum in Amerika. Ja, und jetzt kommen wir
in
Milwaukee.
Milwaukee, ja, Wisconsin.
In Wisconsin, genau. Und das ist das Museum Man at Work. Ja, Herr Grohmann ist ein Deutscher, der in jungen Jahren nach Amerika rüber gemacht hat, wenn man das so sagen will, und hat dort wirtschaftlich großen Erfolg gehabt. Um es ganz liebevoll auszudrücken, ein Stahlmagnat, also er mag mir das verzeihen, aber es ist halt einfach so, er hat dort ein kleines Stahlimperium aufgebaut und interessiert sich extrem für die Darstellung von Arbeit. Ja, also deswegen hat er dieses Museum Man at Work gemacht. Und Herr Grohmann ist noch sehr eng mit Deutschland verbunden und macht jetzt das, was Auswanderer gerne machen. Sie holen sich ein Stück Heimat, ja, dorthin, wo sie leben, also in dem Fall nach Amerika. Herr Grohmann besitzt die, glaube ich, weltweit größte Spitzwegsammlung. Ja, also das heißt, 19. Jahrhundert interessiert ihn sehr. Parallel zu Spitzweg hat er sich aber auch für Ludwig Knaus interessiert. Also auch er liebt Knaus sehr. Und er hat also eine gar nicht so vom Volumen her große Sammlung von Knaus aufgebaut. Also da sind wir im Museum Wiesbaden stärker auf der Brust als er. Aber was er hat, sind die Hauptwerke. Und er steht mit seiner Sammlung eigentlich stellvertretend für den großartigen Erfolg, den Ludwig Knaus in Amerika hatte. Deswegen heißt die aktuelle Ausstellung Homecoming, weil diese Bilder aus Amerika wieder nach Hause, nach Hessen, genauer in die Geburtsstadt und zum Teil auch in den Entstehungsort Wiesbaden, jetzt wieder zurückkehren.
Und diese Bilder sind zum ersten Mal zu sehen?
Es wird noch viel besser. Ja, also es gibt ein Bild, das im Zentrum dieser ganzen Ausstellung steht. Das ist die Goldene Hochzeit. Eine wunderbare Genremalerei, in der jetzt im Freien unter einer Linde auf einem Dorfplatz jetzt alle zusammenkommen, um gemeinschaftlich jetzt eben diese Goldene Hochzeit zu begehen, in deren Zentrum eben das Hochzeitspaar steht und zum Tanze lädt und drumherum ein riesiges Gewusel stattfindet. Dieses Bild ist zum allerersten Mal nicht nur in Hessen zu sehen, sondern auch in Deutschland zu sehen, weil es in Paris entstanden ist. Ja. Von Paris aus ist es dann direkt nach Amerika gegangen und hat also nie deutschen Boden betreten, obwohl es in Deutschland sehr bekannt war, ja, nämlich durch die Reproduktion. Und es ist ein großes Glück, jetzt zum allerersten Mal also dieses Bild tatsächlich hier in Wiesbaden zu haben. Es ist ein fantastisches Bild. Und einer der zentralen Werke, ein Schlüsselwerk des 19. Jahrhunderts und auch für die Genremalerei, also ein Fixpunkt. Und deswegen bin ich sehr froh, Herr Grohmann besitzt es. Es ist also nicht in seinem Museum, aber es gibt auch noch einen privaten Herrn Grohmann. Die Goldene Hochzeit, die hängt bei ihm privat zu Hause über dem Sofa. Also muss man so ehrlich sagen, ich war leider nicht in Amerika, ich kenne nur Bilder. Und es war natürlich herrlich zu sehen, also wie Herr Grohmann mit der Goldenen Hochzeit lebt, ja. Und wir haben uns über dieses Lehrstück eben kennengelernt. Er hat uns Fotos zur Verfügung gestellt, sodass ich für den 14er-Katalog also diese Werke schon abbilden konnte. Aber mein Bedürfnis, die Originale hierher zu bringen, war natürlich geweckt. Herr Grohmann ist extrem kooperativ, muss man sagen, und hat gesagt, okay, kein Problem, ja, wie Deutsch-Amerikaner so sind, das machen wir. Ja, also wir haben einen Deal, die Bilder kommen nach Deutschland und deswegen auch diese kurze Zeit der Abstände dieser Ausstellung, weil ich die Gunst der Stunde jetzt nutzen wollte. Herr Grohmann ist weit über 80 und es galt jetzt zu handeln. Ja. Und deswegen dieses Homecoming auch entsprechend jetzt umzusetzen. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt also nicht nur die Goldene Hochzeit hier haben, den Taschenspieler von ihm haben, die Kartoffelernte hier haben, sondern auch Hoheit auf Reisen. Ja? Und also das sind wirklich absolute Highlights im Oeuvre von Knaus und das macht die Ausstellung schon sehr besonders.
Jetzt kommen wir mal zur Ausstellung. Wie ist denn Ihr Konzept?
Ja, das Grundbedürfnis war, also ich rede ja immer in Superlativen zu Knaus, damit man es auch bildhaft nachvollziehen kann. Also Ludwig Knaus war sowas wie der Andy Warhol seiner Zeit. Also verstehen Sie, jeder kannte ihn, jeder wusste übrigens, dass er in Wiesbaden geboren ist. Also für Wiesbaden war Ludwig Knaus ein großes Aushängeschild. Und das Konzept besteht darin...
Moment, jeder kannte ihn in Deutschland oder in Amerika oder wo auch immer?
In Deutschland, vor allen Dingen in Frankreich. Er war in Frankreich eine ganz große Nummer. Und in Amerika, weil, also, das Spiel geht so, ja, wer in Paris groß ist, ja, also Paris macht die Künstler und Amerika kauft die Künstler, ja, also so ist ungefähr sehr vereinfacht, dieser Weg darzubieten. Und die Ausstellung fährt ein zweigleisiges Konzept. Zum einen geht es darum, alles aus Amerika, was wir kriegen konnten, hierher zu holen, ja, also um zu zeigen, wie wichtig Knaus in Amerika war und ich finde irgendwie auch immer noch ist. Und gleichzeitig aber natürlich auch seine Station in seiner Malerei zu zeigen. Also wir haben das etwas plakativ von der Wiege bis zur Bahre aufgebaut. Also das heißt, uns geht es darum, er hatte sehr viele Kinderbildnisse, er war einer der größten Kindermaler in seiner Zeit. Und also dann hat er wunderbare Begräbnisbilder gemacht, also diese von der Wiege bis zur Bahre. Das ist schon eine ganz wichtige Kiste, dass man einfach diese Stationen des Lebens, ja, in deren Mitte quasi sowas, diese ganzen Tanz- und Feierfeste sind, darzubieten und das anhand der amerikanischen Werke also entsprechend auch zu präsentieren. Knaus war einer der teuersten Künstler in seiner Zeit. Also seine Werke waren wirklich teuer. Ja? Und die Amerikaner hatten das Geld. Ja? Es gab x Millionäre, also nach dem Bürgerkrieg in Amerika, also 1865, ist die Anzahl der Millionäre in Amerika sprunghaft gestiegen. Und deren Bedürfnis nach Kultur und nach Lifestyle sollte mit den absoluten Stars natürlich bedient werden. Und dazu zählte Ludwig Knaus.
Und Ludwig Knaus wusste auch genau, was die Amerikaner wollten, was sie gerne sehen wollten und sich über ihr Sofa hängen wollten.
Die Amerikaner hatten kein großes Bedürfnis nach alten Meistern zu Beginn ihrer großen Sammelleidenschaft. Da fehlte ihnen schlichtweg ein bisschen die Expertise, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Aber die wollten modern. Und das war Landschaftsmalerei. Ja? Und das war Genremalerei. Das waren die aktuellen Strömungen in der damaligen Zeit, die teuer waren, die man haben wollte. Knaus hat sich da auch sehr schnell ein Alleinstellungsmerkmal durch diese Genremalerei eben erarbeitet und hat einfach sehr gut dorthin verkauft.
Knaus war geschäftstüchtig und hatte gute Marketingstrategien.
Knaus hat auf ein Pferd gesetzt, das lange geritten ist. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Wir können die Goldene Hochzeit da als schönes Beispiel nehmen. Also er hat diese Goldene Hochzeit in Paris gemalt, ja? Und hat dort also in Paris hessische Bauern gemalt und taucht in diese Welt der Landbevölkerung ein, der Dorfbewohner, bleibt dort eine Weile, freundet sich mit denen an, geht auf alle Feiern, ist auf allen Beerdigungen dabei. Er taucht in diese Welt ein, aber er ist nie Teil davon, ja? Das muss man ganz klar sagen. Er hatte auch nie das Bedürfnis, dorthin zu ziehen, dort zu leben oder sich zu solidarisieren jetzt also mit deren Lebensstil, sondern er hat das beobachtet, ja? Und hat daraus Geschichten gemacht, ja? Und die malt er in Paris. Ja. Für die Franzosen war das exotisch. Also ich meine, diese Form der Bauernmalerei, die hatten sie so nicht. Ja. Und das hat einfach eine Marktlücke gefüllt. Und was Knaus jetzt macht ist, und jetzt kommen wir zu seinem Geschäftsmodell, die Goldene Hochzeit, das nehmen wir jetzt mal als Beispiel, verkaufte an Goupil. Goupil war größter Kunsthändler in Paris. Ja. Zu einem für seine Verhältnisse gemäßigten Preis sichert sich aber die Rechte an der Reproduktion. Ja, also das heißt, dass er daran beteiligt ist, an diesen ganzen Repos, die dann stattfinden. Ja? Und Goupil lässt die Arbeiten von Knaus, also auch die Goldene Hochzeit, stechen. Und die landen in allen Wohnzimmern, und zwar in den französischen Wohnzimmern, aber auch in den deutschen Wohnzimmern. Ja? Das Gemälde selber, die Goldene Hochzeit, verkauft Goupil nach Amerika. Das ist weg. Aber was bleibt, ist die Reproduktion danach, ja, und es gehörte damals wirklich zum guten Ton, ja, also in der deutschen bürgerlichen Gesellschaft, aber auch bei den Franzosen, einen Stich von Knaus zu haben. Und die Goldene Hochzeit war so erfolgreich, dass man sich bei Hochzeitsfeiern, ja, also die Goldene Hochzeit, also diesen Stich geschenkt hat. Es gibt erboste Briefe, ja, an Knaus, in denen die Menschen sich beschweren, dass sie zu ihrer Hochzeit 10-mal jetzt also einen Stich von Knaus geschenkt bekommen haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen, so ungefähr. Also, weil das gehörte einfach dazu, verstehen Sie? Und damit hat Knaus gutes Geld verdient, ja, aber das war ihm schon sehr wichtig, aber viel wichtiger war, dass seine Motive bekannt waren. Verstehen Sie, wenn die überall hängen, dann kennt auch jeder Knaus.
Wenn wir mal zu den Motiven kommen, die Motive, also Genremalerei, Alltagsszenen, meistens Familienszenen, bäuerliches Leben, Familienfeste, es ist alles, entschuldigen Sie, Sie sind leidenschaftlicher Knaus-Anhänger, aber für einen naiven Betrachter sieht es alles so ein bisschen ähnlich aus. Gibt es da im Werk von Knaus eine Entwicklung?
Ja, absolut. Also da widerspreche ich Ihnen natürlich vehement. Also
na klar,
man kann
natürlich. Das also, habe ich riskiert, aber ja, wir wollen ja hier
wobei,
was lernen.
Wobei ich Ihnen auch in einer Sache ein bisschen beipflichte. Er hat eine ganze Weile dann aufgehört, Genre zu malen in dem Sinne, wie wir ihn heute kennen. Also er hatte in den 80er Jahren, also naja, ein bisschen vorher, in der Mitte der 70er Jahre, hatte er sich anderen Motiven zugewandt. Ja. Er hat angefangen, plötzlich religiöse Themen zu malen, die Heilige Familie. Er fängt an, unter dem Einfluss von Böcklin jetzt mythologische Themen zu malen und geht dann plötzlich, nachdem er merkt, dass er damit nicht erfolgreich ist und dass das auch nicht das ist, was ihn auszeichnet, fängt er an, wieder zu den Motiven der 50er und 60er Jahre zurückzukehren und malt dann wieder den Tanz unter den Linden und all diese Dinge. Und da fehlt ihm aber dann selbst die ja, also dann wird das alles ein bisschen, dann reproduziert er sich tatsächlich selber. Und fehlt ihm diese Innovationskraft, da kopiert er sich quasi auch selbst. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass er dann wieder auf dieses Pferd setzt, das aber schon weggeritten ist jetzt. Und aber es gibt Schwankungen, es gibt Qualitätsschwankungen bei ihm selbst, das ist ihm auch klar gewesen.
Haben Sie auch etwas Abgründiges gefunden in den Werken von Knaus?
Eher in seiner Person selbst, muss ich ehrlich sagen. Also erstmal, Knaus ist wirklich ein wunderbarer Beobachter. Ja? Er schaut genau hin, also er ist ein Realist. Also er malt realistisch. Ja? Und im 19. Jahrhundert ist der Realismus eine ganz wichtige Strömung. Knaus malt eine Art poetischen Realismus. Das heißt, er zeigt uns durchaus auch, jede Menge arme Kinder übrigens, also die also jetzt mit alten, abgenagten Schuhen spielen. Ja, er zeigt uns also durchaus auch diese Facette, aber er gibt uns immer eine Wendung ins Positive.
Ja, selbst wenn man versucht, da einen Funken Sozialkritik zu entdecken, hat das dennoch etwas Heimeliges.
Absolut. Er malt uns eine heile Welt. Ja? Also in der es natürlich auch Abgründiges gibt, ja? Und in der es auch soziales Elend gibt und in der es Schwierigkeiten, Probleme und das alles gibt. Aber er wendet es immer wieder ins Positive. Und das ist natürlich auch genau der Grund, warum ihn heute keiner mehr wirklich warum diese ganze Genremalerei, ja, die ist mit ihm gestorben, mit seinem Tod 1910 ist die Genremalerei erledigt, bis heute übrigens. Ja. Also auch heute würde sich kein Künstler an dieses Metier wagen, weil das einfach nicht zeitgemäß ist. Ja.
Gibt es vielleicht eine Renaissance? Gibt es heute nicht eine Sehnsucht nach der heilen Welt?
Naja, vielleicht nach dieser Phase, die wir jetzt hier durchleben, vielleicht etwas mehr wieder. Ich glaube, dass die Genremalerei, so tot sie als Malerei ist, in anderen Medien weiterlebt. Und
Videos.
Ja, im Film, ja, auf jeden Fall. Also wir haben im Katalog, dort hat Nikolaus Werner Jacobs, ein junger Kollege, den ich sehr schätze, einen Beitrag über das Fortleben des Genremotivs im Film verfasst anhand des kleinen Lords, ja, den wir alle kennen aus der jährlichen Weihnachtswiederholung. Und hat darin sehr schön aufgezeigt, wie die Bildwelt, ja, und die Erzählweise, ja, von Knaus jetzt also im Medium Film also aufgegriffen wird und weiterlebt. Also das heißt, da hat eine Verschiebung stattgefunden. Also ich meine, was macht denn Knaus? Er malt Soaps, ja, Vorabendserien in einer Zeit, in der es keinen Fernseher gab, aber die Leute auch das Bedürfnis nach Erzählung und nach Narration einfach hatten. Ja. Und die hat Knaus wunderbar bedient. Seine Bilder sind vielschichtig, es sind kleine Theaterstücke, die er aufführt. Ja. Also in denen also die verschiedenen menschlichen Facetten, ja, also brillant dargeboten werden. Und das erleben wir halt heute, wenn wir den Fernseher anmachen und dort werden uns diese Geschichten erzählt.
Seltsam, dass wir heutzutage so wenig darüber wissen, wenn man kein Experte ist oder ein besonderes Interesse an Knaus hat. Und gerade in Wiesbaden. Ist er bekannt in Wiesbaden?
Naja, Knaus ist nicht sehr sexy, ja? Also um es mal in dieser Form auszudrücken. Knaus ist bis heute unbekannt, wenn Sie so wollen, gerade hier in Wiesbaden, was natürlich eine Tragödie ist, weil Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig Knaus für Wiesbaden war. Ja? Ich meine, als er 1874 dann nach Berlin gegangen ist als Professor, war er unser Maler beim Kaiser. Ja? Also ich meine, er war unser Fürsprecher. Wiesbaden und die Hohenzollern waren ja ohnehin eng miteinander verbandelt und Knaus hatte immer eine sehr enge Beziehung zu Wiesbaden. Er hat hier in den 1860er Jahren, sich ein Atelier gebaut, ja, in der schönen Aussicht Nummer 7, das heute noch steht und das wir alle als Brahms-Haus kennen, weil nachdem Knaus also es verkauft hat, hat Brahms ja dort seine
dritte
Symphonie gemacht, genau. Und deswegen heißt das hier heute im Volksmund ja immer nur das Brahms-Haus, aber es ist natürlich das Knaus-Haus. Und das Museum Wiesbaden, ja, also hat auch immer versucht, Knaus zu Lebzeiten zu erwerben, was so gut wie unmöglich war, weil Knaus einfach zu teuer war. Verstehen Sie?
Hat er Wiesbaden in seinen Werken jemals thematisiert?
Es gibt natürlich seine ersten Zeichnungen beschäftigen sich hier mit Wiesbadener Themen. Aber er hat vor allen Dingen viele Wiesbadener porträtiert. Ja, also in dieser Studienzeit, Knaus hatte kein Geld. Ja, seine Eltern konnten ihn nicht unterstützen. Ein Studium kostet Geld, also irgendwo muss das Geld her. Ja? Und er ist immer in der Sommerzeit hier nach Wiesbaden gekommen und hat porträtiert. Er hat den Kaufmann Öffner porträtiert, er hat die Fresenius'e porträtiert, er war ein exzellenter Porträtist. Das kommt noch hinzu. Ja? Also Knaus war nicht nur gefragt für seine wunderbare Genremalerei, sondern eben auch für seine exzellenten Porträts. Ja? Und er hat die Porträtmalerei im 19. Jahrhundert wirklich erweitert. Ja? Das muss man wirklich sagen, es gibt dort ganz fantastische Porträts. Und er hat also hier alles, was von Rang und Namen ist, also entsprechend porträtiert. Also die Beziehung zu Wiesbaden ist wirklich eine sehr intensive gewesen und auch eine wichtige. Und das muss sich auch im Museum Wiesbaden entsprechend widerspiegeln. Verstehen Sie, also er war wirklich der größte Sohn, den die Stadt Wiesbaden im 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ja? Und das von Ihnen bereits angesprochene, ja, also die Unbekanntheit Knaus in der Stadt, dazu können nur wir als Museum was beitragen. Also wir sind die Einzigen, die in der Lage sind dazu, also seine Malerei zu zeigen und wieder ihn ins Gedächtnis der Wiesbadener zurückzurufen. Verstehen Sie, Knaus ist keiner dieser zu vergessenden 19. Jahrhundert-Maler. Ja, es gab zuhauf Maler im 19. Jahrhundert. Aber Knaus hat es nicht verdient, also in dieser Versenkung zu verschwinden. Und über die Hauptwerke, ja, können wir vielleicht wieder ein besseres Bewusstsein schaffen, welche herausragende Qualitäten in seiner Kunst steckt. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Ausstellung also dann doch ein bisschen wahrgenommen wird und rezipiert wird, weil nur über diese Originale diese Vermittlung auch wirklich funktioniert.
Peter Forster, vielen Dank.
Gerne.
Zu beiden Ausstellungen gibt es natürlich gehaltvolle Kataloge, die ich Ihnen unbedingt empfehlen möchte. Schon mal eine gute Lektüre, solange das Museum noch geschlossen ist. Lebensmenschen werden Sie bis Mitte Juli sehen können, Homecoming bis Anfang August, vielleicht auch länger. Das erfahren Sie auf der Homepage des Museums. Und wenn Sie die Langfassung der Gespräche mit Roman Ziegel-Gensberger und Peter Forster hören möchten, dann können Sie das gerne tun unter www.wiesbadener-kulturgespräche.de. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Musik. Natürlich einem Ausschnitt aus der dritten Sinfonie von Johannes Brahms, der Wiesbadener.